Herzlich willkommen zu Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in den Bestsellerlisten immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur.
Hallo Miriam.
Hallo Nina.
Wie geht es?
Mir geht es gut. Ich habe Ferien.
Ja. Schön. Ja.
Aber die Frage ist ja auch, nein, die können wir später stellen, wie es dir geht nach dieser Lektüre. Aber ich denke, wir müssen auch zuerst wissen, was wir überhaupt lesen.
Ich tue ein bisschen so, als ob ich Ferien hätte. Ich habe nämlich die Lektüre heute Mittag beendet. Jetzt ist etwa 3 oder 4. Mhm. Und ich habe heute während dem und nach dem Mittag die Lektüre beendet. Das ist auch so ein bisschen ferienmässig.
Es ist ferienmässig, aber ich weiss auch noch nicht so, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Bei mir ist es sehr oft ein bisschen schlechtes Zeichen, wenn ich Bücher erst 5 Minuten vor dem Podcast fertig lese.
Ja, nein, es ist nicht, es ist neutral, weil ich einfach etwas anderes noch fertig lesen und ich habe mich total überschätzt. Ich habe gemeint, ich lese schneller. Ich lese ja schnell, aber das andere Buch hat irgendwie 700 Seiten. Und das hat
was ist denn das für eins gewesen?
Ja, ich habe...
Willst du es sagen?
Ich habe Angst gehabt, dass du das fragst. Ich weiss es nicht mehr. Es ist so eine Trilogie, die in Bristol spielt. Mhm. Hm? Das haben wir auch schon gesehen. Mhm. Ich tue es da während dem Podcast noch herausfinden.
Super. Ja, weil ich habe nämlich heute, also ich habe ja das Buch, das wir jetzt besprechen heute, habe ich ja schon länger fertig gelesen, was ja jetzt eher eben eine Seltenheit ist bei mir. Und in der Zwischenzeit habe ich schon wieder 2 super Bücher, also eins angefangen, eins schon gelesen.
Nele Neuhaus.
Das mal nicht, das spare ich mir immer noch ein bisschen auf. Ich habe noch eins Nele Neuhaus.
Ah ja.
Aber genau, und in diesem Zusammenhang habe ich eben gedacht, eigentlich haben wir ja mal so eine Rubrik gehabt, was man sonst noch so liest.
Ja.
Und das haben wir wieder, irgendwann ist das ein bisschen versandet, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wir nehmen es eben gleich manchmal auf, einfach auch Wunder, genau.
Gut, ich schaue nachschauen. Wir könnten ja gerade während dem hier jemand reden, um was es geht. Also wir lesen heute das Echo der Moore von der Nicole Wellemin.
Genau, mir ist aufgefallen, wir sagen das bei, ich habe es vorhin auch gesagt, wir sagen immer, wir lesen heute dabei, gelesen haben wir es ja schon. Wir besprechen heute. Wir sagen das, glaube ich, jedes Mal.
Ja.
Also, aber ihr wisst, wie wir es meinen.
Also, ja.
Genau.
Wir haben es gelesen von der Nicole Wellemin und erschienen ist das im Piper Verlag.
Genau.
Ja, dann sollen wir mal hören. Du musst noch schnell etwas sagen. Ich muss noch eine Aufnahme suchen.
Unbedingt sehr gerne hören wir jetzt, wenn du gewonnen hast, als Klappertextleser. Freue mich sehr.
Nach vielen Jahren der Abwesenheit zieht Theresa aus der Stadt zurück in ihr kleines Heimatdorf. Der Umzug ist sowohl Neuanfang als auch Kapitulation. Ein letzter Versuch, ihre Doktorarbeit über die Moore erfolgreich zu Ende zu bringen. Aber in der Umgebung ihrer Kindheit reißen alte Wunden wieder auf. Hier sind die schmerzlichen Erinnerungen an den Bruch mit ihrer Zwillingsschwester allgegenwärtig. Außerdem hadert Theresa nach wie vor mit einer schwerwiegenden Entscheidung, die sie nach dem frühen Tod ihres Bruders getroffen hat. In den unwirtlichen Mooren ihrer Heimat sucht sie Zuflucht und findet in der zaghaften Freundschaft mit ihrem jugendlichen Neffen neuen Mut. Doch die Konfrontation mit dem Unausgesprochenen hat längst etwas in Theresa losgetreten. Eine Schwesterngeschichte über die vielen Schattierungen von Wahrheit, so eindringlich wie Jaka Kubsova und so ergreifend wie Ewald Ahrens.
Danke, Adrian Sieber von der Lovebox.
Merci. Hast du ihn erkannt? Vielmal. Hey, ich habe vorhin, während er gelesen hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, krass, ich bin ja mit der Lovebox ausgezogen von den Heimen, so muss man es, glaube ich, sagen. Aha. Und ich habe die immer gehört und ich habe so auch mehrmals live gesehen und immer das Gefühl gehabt, Adrian Sieber hat so eine unverkennbare Stimme.
Ja.
Und ich habe ihn nicht erkannt jetzt.
Also das hat er ja auch.
Mhm.
Er ist der Sänger von der Lovebox, vielleicht noch, um es genau zu machen. Und ich habe das fast schmerzlich müssen erfahren letzten Samstag, weil es ist so gewesen, ich habe Adrian Sieber gefragt, ob er das macht, also per Mail. Und dann ist keine Antwort gekommen, dann habe ich ein bisschen gedrängt, hey, wir müssen wissen, ob du das machst. Und am Tag nach dem Mail habe ich ihn im Radio gehört, wie er erzählt, dass sein neues Album, also dass die Lovebox das neues Album draussen haben und dass darum gerade so viel los war. Und,
also sozusagen an dem Tag, wo du da
fragst. An dem Tag, wo ich ihm drängend geschrieben habe, hey, also entweder machst du jetzt mit oder nicht. Und ich war im Autofahren und ich habe mich so geschämt. Ich bin sicher knallrot geworden von lauter Scham. Ja. Aber es ist, glaube ich, okay gewesen, hat er dann gleich mitgemacht.
Ja, also wir schätzen es natürlich jetzt gerade umso mehr.
Ihr neues Album heisst Heartbreak City und das Lied, das gleichnamige Lied, habe ich gelassen, es ist total schön.
Ich freue mich sehr.
Und ich habe ja noch eine andere Geschichte, also das, die ist schnell erzählt zum Adrian Sieber. Ich habe mal mit ihm auch mal telefoniert, doch er hat im Fall sehr ja, eine Stimme, die man wieder erkennt. Mhm. Aber ich glaube, das ist, wenn er Baseldeutsch redet. Mhm.
Wahrscheinlich.
Oder Basel-Landdeutsch oder was auch immer er redet.
Es ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, die Klappentexte zu lesen, denke ich. Also das ist ja nicht etwas, was man so alle Tage macht, so ein Textchen einfach so vorlesen.
Nein, aber es also ist ja so, oder?
Genau, und dann, also, aber ja, darum, ich sage es darum, weil dann neutralisiert sich vielleicht die Stimme auch automatisch. Ein bisschen, weil man ja so ein bisschen konzentriert ist und sich selber zulässt.
Auf jeden Fall, ich habe immer mal angerufen vor Jahren für eine Serie, die ich damals hatte, im Tagi und in der BZ und die heissen «Mein Wein» und dann habe ich einfach so Promis angerufen und die haben mir ihre Lieblingswein verraten. Mhm. Und der Adrian hat eben gesagt, unter anderem hätte er gerne Bondola und ich habe das nicht gekannt und Bondola ist die andere Tessiner Traube, aber die ist so... Das ist jetzt so wie wissen, die ist so von Merlot verdrängt worden. Und seitdem suche ich immer Bondola im Tessin und trinke Bondola statt Merlot.
Ah.
Also nicht immer, aber ich suche, weil es hat halt einfach sehr wenig.
Schön.
Ja.
Jetzt löst du auch vielleicht den riesen Bondola-Boom aus wieder.
Vielleicht.
Indem du also sagst, dass ich, das Adrian Sieber seine Lieblingstrauben ist.
Gut. Und damals geht es ja nicht um Wein. Wir haben ja schon mal ein Buch gelesen von der Nicole Wellemin. Vielleicht hast du das noch gar nicht jetzt aufbringen wollen. Aber
mal, können wir gerne machen.
Aber das Letzte, was wir gelesen haben, hat ja im Südtirol gespielt.
Genau.
Das hat... Späte Ernte geheissen und Südtirol denke ich halt einfach sofort an Wein. Darum jetzt der Bogen.
Genau. Und ich habe vielleicht noch heute anfügen, ich habe das extra vorher nachgeschaut und ich will das nicht für nichts gemacht haben. Folge 57 war das, gewesen, wo wir das danke. Buch von ihr besprochen haben.
Du hast es für nichts. Nicht,
wenn
nicht
ich schon mal etwas recherchiere.
Folge 57?
Ja.
Aber sag, also bei welcher Folge sind denn wir jetzt?
Du ja, jetzt wo du sagst. Das ist noch gar nicht so lange her.
Nein.
Also es ist, ich habe geschaut, es ist im Juli 24 gewesen. Aber wir sind jetzt noch kaum weit über 60, oder?
Nein, ich habe wahrscheinlich etwa 67, habe ich so ein bisschen im Kopf.
Genau. Ja, jedenfalls, ich habe mich an das Buch «Späte Ernte» nicht extrem gut erinnern, was passiert ist, aber ich habe ganz klare Bilder vor dem Kopf. Das war so auf einem Hof gewesen, oder so in einem Haus. Gell? Ich weiss haargenau für mich noch, wie das dort ausgesehen hat.
Ja.
Und ich glaube, ich habe mir das ein bisschen ähnlich vorgestellt wie im Emmental. Und das Bild, das habe ich einfach nie mehr vergessen. Und ich weiss nicht, vielleicht können wir ja das neue Buch von ihr, wo wir jetzt gelesen haben, wie mal einfach so, weißt du, was man sich so vorstellt, in Vergleich setzen? Oder weißt du, wie hast du es gefunden im Vergleich zum letzten? Sorry, ich bin ein bisschen verkältet, also, darum schnüffle ich manchmal ein bisschen.
Vielleicht sind es die Blüten. Ich habe das letzte Jahr nicht darum gesehen, ich so als weißes Apfelblütenfeld.
Ah, und
schön, ja. Aber das ist, weil ich bin ja dann gerade in Bozen gsi vorher und dort war einfach alles weiss, ja, wegen den Apfelblüten. Und damals, das spielt ja in Bayern. Mhm. Und dann sehe ich wie weniger vor mir. Ich glaube, ich sehe so einen, ich sehe so Höf, nein, ich sehe so einen Ort vor mir, aber der wäre wahrscheinlich mehr in dort in Brandenburg. So etwas sehe ich vor mir und nicht Bayern, glaube ich, in meinem Kopf.
Ja, ich finde es eben noch lustig, weil eben ja so im späten Ernte habe ich eben so eine, wirklich so ein altes Holzhaus, wie im Emmental, ja, wie man das immer sieht, vor mir gesehen. Und in diesem Buch hier bin ich lustigerweise also in einem total bitteren Dorf gesehen. Ja. Also wirklich wüste so Einfamilienhäuser, wo so künstliche Rasen haben und ja, alles ist so eben sehr uncharmant. Darum bin ich auch vielleicht schon ein bisschen in Bayern gewesen.
Ja, also ich bin dann am Ende wahrscheinlich schon auch in Bayern gewesen, weil ich, ja, in Bayern
also ich muss ja vielleicht noch sagen, nein, aber ich bin ja, also ich bin ja zum einem Viertel Bayerin.
Ja, ich ja, da ja, haben wir das ja schon mal rausgefunden.
Wann haben wir das rausgefunden?
Wir haben ganz sicher mal etwas über Bayern gelesen. Ah, die Reporterin, die war in München gewesen, vielleicht dann.
Genau, dann.
Ich weiß es nicht mehr.
Und also meine TikTok-Oma, meine Urgroßmutter, die hat ja dort gelebt, und ich war in meiner Kindheit dort in der Ferien gewesen, sehr oft. Und das war sicher ein schönes Dorf gewesen. Also das ist nicht so eins, wie ich mir jetzt hier vorgestellt habe. Ich glaube, ich verstehe mir in diesem Buch, habe ich mir eher so ein verschandeltes bayerisches Dorf vorgestellt, das so von der Bitterkeit von diesen neuen Einfamilienhäusern.
So genau, so bitter verschandelt. Ja,
genau,
aber nachher sind sie ja manchmal, also es kommt mal noch ein Wohnwagen vor, mhm, und da irgendwann stellt jetzt der Maibaum auf und der muss, und das habe ich mir irgendwo neben draussen im Wald und in diesen Moore, mhm, das heisst ja das Echo der Moore, vorgestellt. Und so wie ich mir das vorstelle, glaube ich, sehe ich eben, wie gesagt, ich frage mich nicht, wieso, dass ich weiss, wie sie in Brandenburg aussieht, aber dort ist doch so weit,
ja,
und so.
Ja, ja, genau. Ja,
ich so glaube, ich habe eine falsche Vorstellung. Wie hat denn dir das Buch gefallen?
Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ich habe es besser gefunden als das erste, das wir gelesen haben. Ich kann dir nicht haargenau sagen, warum, aber ich glaube, es hat mich einfach, die Geschichte hat mich, glaube ich, mehr angesprochen. Es kann auch sein, also ich will es jetzt nicht relativieren, es hat mir wirklich mega gefallen, es hat mich auch sehr berührt, es kann auch sein, dass das ein bisschen an meiner Allergie ist gelegen zum Teil. Ich war extrem nah am Wasserbauen, als ich das Buch gelesen habe. Aber hast du das auch, wenn du so, du hast ja auch Heuschnupfen, wenn du dann so ja, tränig bist, eh schon, bist so erschöpft und dann rennt man irgendwie auch schneller. Und ich habe wirklich zum Teil richtig, es hat mich richtig tief berührt, das Buch, und ich musste ein bisschen Tränen müssen.
Also bei mir sind im Fall auch Tränen geflossen, 2 oder 3 Mal. Vielleicht ist es Allergie, ja.
Oder also es hat ja auch tragische Geschichten noch. Ja, das, ja, muss man schon noch sehen.
Also, die tragischen Geschichten, die haben mich wie so halb interessiert. Also nicht, nein, es hat mich schon interessiert, aber ich glaube, es ist mehr, ich habe die Beziehung zwischen den Zwillingsschwestern so berührend gefunden. Mhm. Hat er das gelesen?
Das heisst Zwillingsschwester.
Ja, Bruch mit ihrer Zwillingsschwester, genau. Die beiden, das hat mich sehr gerührt, die Schwester-Beziehung.
Ja. Jetzt habe ich nur so skeptisch auf meinen Klappentext geschaut, weil ich bin sicher gewesen, ob er den gleichen kam wie nicht. Aber es ist gleich, es spielt überhaupt keine
Rolle. Nein, er hat vielleicht nicht den gleichen gehabt.
Ah, okay, gut. Immerhin, das hat mich nicht getäuscht.
Ich habe ihm einen online geschickt, den ich online gefunden habe. Den haben sie vielleicht noch angepasst.
Genau.
Ja,
ja, eben, wir können ja so, es hat ja hure viele Themen da drinnen.
Ja.
Wir können ja die vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln.
Das können wir aber eben, und dann kannst du mich eben gerade noch fragen, wie ich das Buch
gefunden habe. Genau, das frage ich vielleicht als erstes. Wie hast du es eigentlich gefunden?
Danke, dass du fragst. Nein, ich habe es wieder sehr, sehr gut und schön geschrieben gefunden. Also ich habe einfach gerne, wenn die Sprache gut ist. Und schön und nicht, also ein bisschen verschnörkelt, aber nicht zu kitschig. Aber es hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, es hat viele Themen drin, es hat viele Zeitebenen drin, also viele, ich glaube 3.
Ja.
Und am Schluss also ich weiß auch nicht, etwa von den Medien hat es mir gedacht, es ist ein bisschen vorhersehbar, was passiert. Und ab dann hat es mich recht angefangen langweilen. Mhm. Also ja, das ist jetzt total arrogant, weil es ist super geschrieben. Mhm. Aber tatsächlich habe ich, ja, ich habe einfach gewusst, was passiert. Mhm. Und zwar etwa jeden Aspekt habe ich gewusst, was passiert. Mhm. Und dann hat es mich ein bisschen angefangen langweilen.
Es ist noch komisch, ich hatte diesen Moment, ich glaube, keinen so Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, es wird vorhersehbar, aber ich kann es total nachvollziehen. Es ist ja irgendwie schon.
Wieso kann es hat wirklich, also für mich hat es nicht ein überraschendes Element da drin, und dann habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber natürlich, ein wunderschönes Buch.
Ich glaube, das ist vielleicht das, was mich so schön hat dünkt und eben nochmal ein bisschen besser gemacht als beim letzten, weil mir ist beim letzten Mal ein bisschen ähnlich gewesen. Es war einfach eine Geschichte gewesen, nicht mit grossen Überraschungen, aber eine, die mich irgendwie auf irgendeiner emotionalen Ebene auch abholt. Und hier finde ich auch, du hast wirklich mit allem recht. Also es ist wie mega viel. Es ist nicht wirklich überraschend und gleich hat es einfach, es hat mich wirklich abgeholt. Und ich kann nicht einmal sagen, dass es nur eine Sprache ist gelegen, obwohl ich die aber auch wieder sehr schön gefunden habe. Irgendetwas hat es mit mir gemacht, vielleicht weil es eben auch so Themen waren, wo ich irgendwie noch darüber aus mir Gedanken machen konnte.
Weißt du, ich glaube, ich weiss, was meine Mühe ist. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich echt Mühe hatte mit diesen Zeitebenen. Mhm. Es hat mich auch abgeholt. Dann bin ich bei der Theresa, also wo ja von ihrer Schwester, von ihrer Zwillingsschwester wird sie Resi genannt, und von ihrem Neffen. Dann bin ich bei der Theresa voll drin, und nachher zack, kommt wieder Helene 2007. Dann finde ich, Helene 2007. Ja. Das mag ich jetzt nicht hören, jetzt möchte ich gerne wissen, wie es mit der Resi heute weitergeht. Mhm. Und ich glaube, das hat mich gestört. Aber es hat mich im Fall schon auch abgeholt.
Mhm. Ich kann es schon verstehen. Ehrlich gesagt, ich habe mich manchmal schon ein bisschen gefragt. Also es ist schon nötig, glaube ich, dass man das so wie übertitelt, dass man weiss, wo man war. Aber ich frage mich auch manchmal eben gleich, ob es nicht einfach eine andere Möglichkeit gäbe, eine Geschichte zu erzählen, wo in unterschiedlichen, also weißt du, wo Rückblicke macht oder so. Es ist schon ein bisschen viel verlangt manchmal, dass man irgendwie von einer Zeit in die nächste hineingeht und man muss wieder aufholen, damit man dann da wieder rauskommt.
Aber auf die andere Seite kommt man, also man hat ja dann die verschiedenen Perspektiven, genau, also Helen ist so Mutter, ja, oder? Und dann hast du zum Beispiel auch noch der Mutter ihre Perspektive, ja, und von der Zwillingsschwester von der, vergiss immer, wie sie heisst,
Chrissy,
hast du ja auch noch eine Perspektive, das ist schon super, ich weiß gar
ist,
nicht.
Eben, und es ist ja, eigentlich ist ja der Grund, wieso sie die Sprünge machen, ist ja eigentlich auch der, also ja, ich weiß nicht mal, das kann man glaube ich sagen, also wir sagen, der Schicksalsschlag in der Familie, wo das eigentlich man, das Ganze, sagen, ja, also eben genau, die Zwillinge, die haben ihren jüngeren Bruder verloren,
ja,
als Kind, also der ist als noch, ich weiß nicht, der ist Teenie gewesen, vielleicht sogar schon,
ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, etwa 9 gewesen, ich glaube, oder so von 7 bis 9 ist es gut gegangen.
Ja, genau, stimmt, sagen und dann ist er gestorben und das ist natürlich im Frühjahr passiert und hat aber auch so eben vieles ausgelöst. Mhm. Und das habe ich vielleicht eben gar nicht so extrem voraussehbar gefunden, weil das hat ja extrem viel mit dieser Familie gemacht, der Tod von diesem Kind. Und es hat dazu geführt, dass sich die zwei Schwestern auseinandergelebt haben oder einfach abrupt getrennt haben sogar.
Aber dass der gestorben ist, das weiss man ja schon ewig, nicht?
Das weiss man, aber man weiss nicht haargenau, der Tod vom Bub. Per se ist ja nicht der Grund, wieso sich die Schwestern getrennt haben. Das kommt eben wirklich erst viel später. Das ist dann ein Strang, wo eigentlich auch in Folge von diesem Schicksal entstanden ist.
Das stimmt.
Aber der ist jetzt nicht so extrem vorhersehbar gewesen, was wirklich zu diesem Bruch hat geführt. Konkret. So. Und das habe ich, aber vielleicht darum irgendwie die Ebene rein, man switcht hin und her und es braucht ein bisschen etwas, aber es hat irgendwo seine Logik.
Mhm.
Und ich habe gefunden, für dass sie es so verschachtelt und kompliziert gemacht hat, hat sie es immerhin gut gemacht.
Sehr gut. Mhm. Nein, ich Ja, ich weiß auch nicht genau, was mit mir. Vielleicht ist es, du vielleicht sagst, du, vielleicht ist der Heuschnupfen die Schuld und ich bin ein bisschen kritischer im Moment.
Aber der, also der fing es jetzt mal urdisch schnell klammern.
Ich übrigens habe ich letztes Mal, wenn ich aufgefallen
habe. Ja, nein, es ist wirklich
so schön gefunden habe, und das ist das, was ich meine. Ganz am Schluss, und es ist eigentlich egal, um was es geht, aber ich lese es jetzt einfach mal. Wurzeln winden sich schlangengleich über den Boden, krallen sich in die Erde, als würden sie den Wald beschützen. Morgennebel hängt tief, schwebt zwischen den Bäumen und verschleiert die Welt dahinter. Mit jedem Schritt unter ihren müden Füßen knacken Äste, das Laub gibt ein leises Schmatzen von sich. Die Farben des Waldes scheinen im anbrechenden Tag zu leben. Ein zartes Grün schimmert durch das Nebelgrau, wo Moos knorrige Baumstämme umhüllt. Und dann geht es noch ein bisschen so weiter und dann der Duft wilder Pilze steigt ihr in die Nase. Sie kann sich vorstellen, wie Hexen früher ihre Zaubertränke daraus gebraut haben. Mhm. Also eben, es ist ja nah am Kitsch, aber immerhin weiss sie, ich schmecke sogar eigentlich die Pilze. Mhm. Und das finde ich total schön.
Also es erinnert mich sogar das letzte Buch, wo wir doch im Orell Füssli haben gelesen, wo wir das Nature Writing haben angesprochen.
Ja.
Das ist ja eigentlich wieder so etwas und das kann extrem in die Hose gehen, finde ich.
Ja.
Aber sie, aber auch die Letzte, die hat es wirklich auch gut gemacht, finde ich auch. Also, und vor allem, es ist ja hier nicht, es ist ja nie aufgesetzt, das finde ich bei ihr so schön. Sie setzt es nie so, also sie, man hat nicht das Gefühl, sie macht es und denkt dann, oh ja, jetzt habe ich so extrem beobachtet. Sie schreibt das scheinbar
nein, gell, so, wirklich so leichtfüßig. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz, also die Szene ist dann noch, die ist sehr schwer. Die endet dann sehr schwer. Ja, ich habe das einfach sehr schön gefunden. Und wenn wir gerade schon bei so bei der Nature sind, es ist ja das Echo der Moore und die Resi geht ja dann mit, also die arbeiten irgendwie mit ihrem Neffen zusammen.
In einem Museum, mit dem,
wie genau heisst er?
Mit Corby.
Mit dem Corby.
Corbinian.
Ja genau, Corbinian.
Schlimmster Name ever.
Und sie gehen, sie meinen, sie hätten einen seltenen Frosch entdeckt und machen dann ja so Untersuchungen. Und dort ist einfach auch sehr schön beschrieben, wie die Moor untersuchen und Proben nehmen und dann wieder irgendeinen Frosch oder irgend so etwas hören. Hey, übrigens, sorry, ich schwätze so viel heute, aber jetzt kommen wir an Sinn. Gestern Nacht bin ich heimgelaufen und dann muss ich so ein, also ich muss so ein Weg hochlaufen, oder? In einer ländlichen Gegend jetzt. Dann laufe ich einfach in einem Frosch hin. Und ich habe zuerst gemeint, es sei ein Blatt. Und nachher habe ich aber gerade zwei Schritte weiter gesehen, ich so wirklich auf dem Weg so einen fetten Frosch hocken. Und dann habe ich gemerkt, ah shit, ich bin in einem Frosch reingelaufen. Und der ist darum gerade verspickt.
Was tut mir so leid? Du bist draufgestanden?
Nein, innen so weit geschüttet.
Aha,
aber nicht so extra. Ich habe einen Schritt gemacht und dann habe ich wie so einen Frosch weggeschüttet. Und ich habe gemeint, so, es klingt jetzt voll doof, ein Blatt kann es ja nicht sein.
Du hast in einen Laubhaufen reingeschüttet.
Es ist etwas weggespickt. Ja. Und in dieser 100. Sekunde denke ich, ein Blatt sehe, nachher dort im Frosch sitzt und merke, ja. Oh shit, jetzt habe ich einen Frosch weggeginkt.
Oh, ich liebe ja Frösche. Ich bin eben leider, also hier in Langnau hat es ja auch mega viel scheinbar an einem Ort. Und ich sehe die einfach nie.
Hey,
und ich liebe Frösche. Ah, ja,
wirklich?
Ja.
Ich liebe die Laubfröschli aus meiner Kindheit. Das sind ganz kleine, ganz herzige, kleine, grüne Fröschli. Und das sind einfach riesige Dinge. So ich finde die nicht so.
Ah, oh, ich liebe die.
Vielleicht sind sie auch Kröten gewesen.
Ah, das könnte man jetzt natürlich.
Und bin ich Kröten? Nein.
Was? Könnte man jetzt natürlich die Resi fragen.
Die Resi wüsste jetzt das. Die Resi ist auf der Suche nach so einem blauen Frosch.
Ja, die Resi ist ja so Biologin durch und durch. Und ich finde es eben mega schön. Also, weil sie hat ja schon ein bisschen, ich glaube, die Nicole Wellemin hat ja schon ein bisschen den Anspruch, eben so ein bisschen auf die ökologischen Themen aufmerksam zu machen. Ja. Aber sie macht das eben sehr, sehr natürlich, im wahrsten Sinn vom Wort.
Ja.
Und das finde ich unschön. Und sie hat aber eben auch noch so einen Humor, also Humor drin, zwischen ihnen. Jetzt nicht extrem explizit, aber eine Stelle würde ich sonst gerne noch vorlesen, weil es hat auch mit der Natur und allem zu tun. Mhm. Eben die Resi, die ist wirklich, ich glaube, die hat nie für irgendetwas anderes gelebt, als für ihren Job oder ihr Studium. Mhm. Und am Anfang fängt sie an mit so einer Szene, wo sie in das bayerische Kaff zurückkommt, eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommt im Parterre und dann sieht sie dort draußen irgendeinen Mann, das stellt sie schon schnell fest, vor dem Fenster rumgeistern und geht, glaube ich, mit dem Teppichklopfer raus.
Ah, ja.
Und er klopft nach der Hölle und irgendwie so. Und nachher muss sie, also ist sie, sie hat einen richtigen Schock irgendwie. Und nachher beruhigt sie sich langsam wieder und dann steht da so: Erst als sich eine dritte Stimme über das Chaos erhebt, wird sie wieder Herrin über Nebennierenrinde, Nebennierenmark und Hypophyse. Und ich finde es irgendwie so lustig, weil auch das könnte so eine nervige Art sein, ja, zu schreiben. Aber bei ihr finde ich einfach, ich finde es einfach sehr lustig irgendwie.
Wie sie, sie ist ja auch ein totaler Nerd, oder?
Ja.
Aber die, ich weiß, das finde ich an diesem Buch total komisch. Ich fühle mich ihre, dieser Resi, unnöch, mhm, obwohl ich nicht so naturwissenschaftlich, yeah, nicht so durch bin. Aber eben auch dieser Chrissi bei ihnen, gut, sie sind ja Zwillinge, aber das, yeah, hat sie.
Yeah.
Die sind einem ganz neu, ja, dunkelt es mir.
Genau, und auch, obwohl sie eben so, eben das, ich glaube wirklich, dass die Resi, die denkt, glaube wirklich so, wie das jetzt hier vorhin beschrieben, ja, worden ist, ja, die denkt so in diesen Fachausdrücken, aber auch das schafft die andere so ihre Natürlichkeit zu bringen und die andere ist ja eigentlich das pure Gegenteil, mhm, die Chrissi. Mhm. Einmal heute, aber früher war sie noch einmal anders gewesen, als man denkt. Früher war, ja, sie so ein richtiger Haudegen gewesen. Mhm. Und ich finde es einfach mega spannend, wie, wie unverkrampft, dass die Nicole Wellemin die ganzen Sachen so zusammenbringt. Also das, ja, finde ich etwas Unschönes irgendwie an diesem Buch.
Es hat ja so eine Szene, wo ich jetzt eben nicht sagen kann, um was es geht, aber der Corby lässt quasi eine Bombe platzen im Büro, mhm, und dann kommt gerade der David. Der David ist der Mitarbeiter von der Resi. Mhm. Übrigens, der David, kein Bild, kein Nichts, der ist mir fremd wie noch irgendetwas. Mhm. Bei dem hat sie es nicht geschafft, finde ich.
Ja, ist, also, ich glaube, vielleicht ist es einfach, so wie ich mir noch vorstelle, ist es einfach so absolut nicht mein Typ. Ja,
du meinst so einen Hippie?
Ja, mit dem wie, ja, heisst es, Septum-Piercing, Hippie-Style. Gell, dass ich glaube, der ein bisschen abgestellt habe. Irgendwie.
Ja, ich vielleicht habe ich auch abgestellt, aber der ist mir, mhm, der hat sich mir nie erschlossen.
Aber vielleicht ist er auch wegen dem, oh, das meinst du vielleicht, er ist einfach nicht so glaubhaft in dieser Rolle übergekommen, die er dann irgendwie hatte, oder?
Ja.
Ja, das stimmt, dort ist er vielleicht nicht so
gekommen. Ja. Auf jeden Fall, also der Corby, der Neffe, lässt eine Bombe platzen, der David kommt ins Büro und Resi ist schon dort und dann schreibt sie eben und mitten hinein in das Durcheinander explodiert Stille, wie bei einer Detonation, nur andersherum. Mhm. Das finde ich so, ja, cool.
Das ist, ja, das ist super.
Also wie sie so schön schreibt, ja, und, ja, es hat wieder so ein, es ist nicht Natur, aber, mhm, aber ja, irgendwie schon.
Sie ist einfach originell. Also vielleicht kann ich auch noch schnell, mhm, so einen Satz vorlesen. Es ist jetzt, geht um etwas ganz anderes. Es ist nämlich die Beschreibung eigentlich von, es ist glaube ich sogar vom David, oder? Ja. Wo ich einfach irgendwie so eben originell finde. Also es ist nur ein kleiner Teil
aus einer,
ja,
cool,
aus einer riesigen Beschreibung. Er wird ja... Oder soll ich es schnell vorlesen? Vielleicht kann man sich ja doch auch, ja, selber eigen die, ja, Vorstellung von diesem Mann machen. Er muss ungefähr in ihrem Alter sein. Anfang höchstens Mitte 30. Statt wie gestern in Jogginghose und ausgeleiertem T-Shirt steht er heute in cognacfarbener Cortchino. Das hat mich aber auch so verwirrt. Da ist er dann auch wieder so.
Aha.
Aha. Mit bis zu den Ellenbogen hochgekrempeltem eierschalenfarbenem Leinenhemd und karierter Wollweste vor ihr. Was bei anderen bieder aussehen würde, wirkt bei ihm hip.
Hm. Gell, das habe ich.
Das ist komisch.
Ja, das ist komisch.
Gell? Das mag an dem Septum-Piercing liegen oder an dem Schal mit Paisley-Muster, den er sich kunstvoll um den Hals geschlungen hat. Es ist so aus durcheinander irgendwie. Mhm. Doch am auffälligsten sind seine Augen. Warm ist das erste Wort, das ihr zu ihnen einfällt, und so dunkel wie frisch gestochener Torf. Kontur verleihen seinem Gesicht der Dreitagebart und die kräftigen Augenbrauen. Überhaupt ist er ziemlich haarig. Und das habe ich mir jetzt eben auch angestrichen. Die wilden schwarzen Locken und die feinen Härchen auf den Unterarmen siedeln ihn optisch irgendwo zwischen französischem Liebhaber und Brennpunktlehrer in Köln, Finkenberg, an. Das finde ich irgendwie, also obwohl es jetzt wieder mein ganzes Bild, er wird ja später ja so als Hippie beschrieben.
Ja.
Man kann sich kein Bild machen, aber ich finde das zwischen französischem Liebhaber und Brennpunktlehrer in Köln, Finkenberg, finde ich irgendwie
immer lustig. Das ist super, oder? Mhm. Ja, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen erstaunt, wie jung das der ist.
Es ist ja aber auch ehrlich relativ
jung, oder? Es ist schon mal noch unsympathisch. Entschuldigung, also, ich meine, das sei älter. Ich habe den
Herrn ernst genommen. Ja, aber er ist nicht, nein, ich kann ihn auch nicht ernst nehmen. Das stimmt, das ist ein Schwachpunkt in diesem Buch. Ja. Und übrigens, das ist eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. Jetzt haben wir es eigentlich schon fast beantwortet, aber was hat dich genervt in diesem Buch? Oder hat es in diesem Buch etwas, was dich immer wieder nervt? Ich will vor allem, dass du mir eine Frage stellst.
wo mich genervt hat. Mhm. Nein, also das, was ich am Anfang ein bisschen gesagt habe, es ist fast ein bisschen überheblich. Es ist ein bisschen doof von mir, aber ich habe gedacht, ich weiß, was jetzt passiert, und schon relativ früh. Und nachher habe ich die Bestätigung bekommen, dass es passiert, und dann bin ich leicht genervt gewesen. Aber jetzt nicht richtig etwas hat mich genervt. Aber ich sage nachher noch etwas, was dich dann nervt, aber ich frage dich jetzt zuerst.
Nein, weißt, ich
habe was hat dich genervt?
Mich hat etwas genervt, was mich allen Büchern nervt. Und ich bin jetzt stolz, kann ich auch mal so etwas präsentieren, weil du sagst immer, die nerven Träume und so.
Träume und Briefe, und am Träume. Schluss kommt so ein hoher Brief und ich muss das Buch genau. fertig machen.
Genau. Und mir nervt so, wenn konkret beschrieben wird, was für ein Lied irgendwo gelaufen ist. Das ist für mich wie ein Stimmungskiller.
Ja.
Und dann
Christina Stürmer.
Ja, sie hocken im Auto, oder sie hocken im Auto und will dann so ein bisschen abschalten und so, und lässt nerv von dieser Christina Stürmer Fieber. Und ich habe das Lied dann gehört, und es ist so ein Fußballsong. Und ich finde einfach, macht das nicht. Also, ausser das ist wirklich ein unbestrittener, super Klassiker, wo man sich irgendwie wirklich so in die Stimmung kann versetzen. Aber die Leute tun zu viel mit so Musik, konkreter Musik hantieren in diesen Büchern. Und meistens
findest du wirklich?
Ja. Oder zum Beispiel, manchmal, das hat mich auch schon gedacht, bei dem anderen Buch, das wir gelesen haben, eben mit dem Nature Writing in, was ist jetzt das gewesen? Einfach das, was wir da besprochen haben, bei Morel Füssli. Wir lesen so viel, ich weiß aber gar nicht mehr was. Dort hier ist so wie eine Art, ist ja Musik sehr zentral gewesen. Und dann machen sie manchmal so wie eine Art Konzertkritik. Oder spielen sie, also weißt du, so mit den stampfenden Beats und so. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich mega nervt.
Aber das sind wir vielleicht ein bisschen geprägt, oder?
Vielleicht, ja. Oder ich finde dann einfach, wenn jemand, der sonst nicht so über Musik schreibt, dann so also mit diesen vermeintlichen, typischen Ausdrücken über Musik schreibt, ja. Dann kann das für mich die ganze Stimmung
über kriegen. Da haben wir auch schon geredet, dass uns die Beschreibung von Konzert oder von Musik nervt.
Aber eben so nervt mich, wenn es dann so solche Songs kommen. Ich finde das nie so cool.
Also die Christina Stürmer, oder? Ich habe total Freude, wo die erscheint, weil ich bin ja mal... Also ich habe nicht eine Geschichte mit ihr, aber ich war mal in Linz, weißt du, dort, wo die Linzer Torte herkommt, wo ich übrigens schon lange wieder mal hin wollte. Und dann war es Unwetter und es war alles so schlimm gewesen, und man konnte nie mehr hin. Und ich habe den Taxifahrer, irgendwie das Taxi hat noch jemand durchfahren und sonst niemand mehr. Und dann habe ich eben mit dem Taxifahrer geredet. Und der Taxifahrer ist so stolz gewesen, weil die Christel Stürmer, die kommt eben aus Linz, glaube ich. Und die Christel Stürmer, ja, die ist eben, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie im siebten Grad mit ihm verwandt gewesen und hat immer von der Christel Stürmer geredet. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, Christina Stürmer, das ist dann so.
Ja. Also ich habe den Song dann ich lebe, leben, ja, oder so, ja. Das habe ich grossartig gefunden. Ich habe sogar irgendwo noch eine CD von dieser. Also das nichts gegen dann, Christel
nein,
Stürmer.
Gar nicht. Das habe ich dann auch gehabt. Aber ja, der Taxifahrer hat so rumgeblöfft und ich habe gemerkt, eben, ich ja. weiß auch nicht, weißt du, um sieben Ecken ja. verwandt ist schon mit, aber er war einfach so stolz gewesen. Ja.
So lustig.
Das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen.
Mal, ich habe das immer, also ich habe das jetzt noch nie gross betont, weil so ein Detail ist auf einem Weg, aber mir tut es immer ein bisschen nerven, wenn jemand so einen Song konkret, weil natürlich will man ja dann wissen, was ist es für einen. Nachher gehe ich manchmal hören und dann irgendwie finde ich, dass das noch nie weißt, also wirklich getroffen wurde. So etwas, wo ich dann gefunden habe, ah, mal, das ist so ein Song, den man dann hört. Mhm. Also ich glaube, Nele Neuhaus, ich liebe sie ja heiß, sie macht das manchmal auch, mhm. so Songs bringen und ich finde, es ist immer ein Killer von der Stimmung, wo ich gerade drin bin, kommt selten gut.
Von wegen Nele Neuhaus habe ich da einen kleinen Zwischen, also oh, einen
ja.
Einschub.
Ja.
Wir starten, wir ja einen Blog, respektive Reload von ja. unserem Blog. Und der erste Text auf dem Blog, auf rocket.space, könnt ihr nachlesen, ist ein grandioses Interview mit der Nele Neuhaus geführt von der Miriam.
Yeah! Ja, nein, ich finde das schön, dass du das jetzt hier noch erwähnt hast, weil das ist wirklich das Highlight eigentlich von unserer Woche, von unserem Jahrhundert vielleicht sogar. Dass wir wieder rocken.
Von unserem, ja.
von unserem persönlichen Jahrhundert.
Ja, also von dem Frühling ist es ja. sicher das Highlight. Ja, also wir bloggen wieder. Und wenn ihr das hört, dann ist der Blog hoffentlich auch wirklich online.
Ja.
Ist, glaube ich, jetzt schon online,
er ist
oder?
Eigentlich online. Es ist einfach, wir sind, ja, wie man halt einfach, wenn man irgendwo anfängt, ist halt zuerst einfach ein Text da und dann langsam kommen wir mehr.
Mhm.
Man kann natürlich auch unseren Newsletter abonnieren und dann ist man sowieso ständig ein bisschen auf dem Laufenden. Wir haben ja ganz viele Sachen eigentlich dieses Jahr.
Ja.
Going.
Ich habe noch etwas ganz anderes going und da wären wir jetzt eben wieder beim Buch. Wir können nachher noch schnell Weiterwerbung machen, aber es nervt dich nicht, aber ich habe natürlich total Freude an der Kochszene.
Oh.
Die hast du überlesen, ach, jetzt, nee. Wenn ich dein Gesicht
auch nein, sehe, ich glaube.
In deiner Mimik anschaue.
Ich habe sogar den Namen von dem, also wenn es das ist, von dem Gericht oder was auch immer, habe ich glaube ja. sogar angestrichen und habe dann vergessen, nachher zu forschen, was es noch immer war. Das erzähl schnell.
Ich habe eben auch geforscht. Also es schreibt sich O-B-A-Z-D-A.
Ja.
O- und zuerst habe ich gelesen Obazda und dann habe ich gedacht, hey, wir sind hier in Bayern, wahrscheinlich heisst es irgendwie Obazda.
Aha. Ah, so. Und ja, das, natürlich.
Also ich glaube, ich...
So Obazda.
Ja, irgendwie
so irgendetwas. Ozapft.
Ja, genau, Obazda, aber Obazda. Und das sind so Käsekugeln. Und falls dich interessiert, kann ich noch schnell sagen, die Zubereitung ist unkompliziert. Außer Camembert, Butter und einen halben Zwiebeln braucht es nur ein paar Gewürze.
Hey, und das habe ich überlesen.
Ich habe gedacht, also sie schrieb dann noch früher, als sie noch mit Philipp zu Freunden zum Grillen gegangen ist, Dresista, hat sie manchmal welchen als Beilage beigesteuert. Oh, dann hat sie den Teil der Butter durch Frischkäse ersetzt und so weiter. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das mache ich gerade, wenn ich das nächste Mal grilliere, vielleicht sogar schon heute Abend oder morgen.
Ja, das stimmt, das klingt gut. Also ich habe mir wirklich, ich habe mir schon das Anpatzen, oder wie es heisst, habe ich mir angestrichen tatsächlich, aber es hat mich nicht weiter interessiert.
Du, ich habe da jetzt schnell gegoogelt.
Ich überlasse das immer gerne.
Es ist wirklich so angebatzter, angedrückter, vermischter. Lustig. Ist eine pikante bayerische Käsezubereitung zur Brotzeit.
Ja.
Du, in, Entschuldigung, noch schnell, in Franken heisst sie gerupfter.
Ich wollte noch schnell eine Überleitung machen, weil ich sagen, wieder was gelernt. Und ich habe nämlich tatsächlich hier auch noch Sachen gelernt. Habe ich mir noch angestrichen?
Gelernt.
Habe
nicht gelehrt. Hey, ich fange im Berner Dialekt rein. Ihr sagt ja einfach, ich habe gelernt.
gelernt.
Sagen die, oder?
Ja. Ich habe
etwas gelernt. Also ich habe die Opatz, da habe ich gelernt und das möchte ich machen.
Genau, ich habe jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, Lerneffekt, Seite 52. Und jetzt merke ich, ja, das ist mehr etwas, was mich einfach lustig gedacht. Also ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber Theresa hat scheinbar mal irgendwo gelesen, das Kinderlärm gleicht der Intensität eines startenden Passagierflugzeugs. Und ich glaube, das hat mich darum gerade so, ist mir das so gestochen, weil ich das zunehmend auch das Gefühl habe,
dass Kinderlärm.
Ja, ich werde immer empfindlicher
ich auch.
Gegen Kinderlärm. Es ist wirklich ganz extrem. Und ich habe das eben auch noch spannend gefunden, dass das wirklich so die gleiche Intensität hat, wie ein Flug, der startet.
Kann schon sein.
Ja, ich müsste vielleicht mal einen Faktencheck machen. Ich habe es geschrieben, ich habe es gelernt, dabei muss ich es vielleicht zuerst noch prüfen.
Faktencheck. Wir können ja vielleicht noch schnell etwas sagen zu diesen Themen. Also wir müssen gar nicht gross darüber reden, aber es hat so wahnsinnig viele Themen drin. Es hat eine Schwesterbeziehung, es hat ein Geschwisterteam, das stirbt, es hat eine Mutter oder eine Familie, die unterschiedlich mit dem umgeht. Dann hat es noch sexuelle Ausrichtungen.
Und auch sexuelle Übergriff.
Übergriff, Missbrauch.
Genau.
Gut, Missbrauch, ja, also sexuelle Übergriffe. So.
Und auch noch, was für mich auch noch das Thema war, sind so unterschiedliche Lebensentwürfe.
Ja.
Und Umwelt.
Umwelt ist auch noch ein Thema. Also es hat einfach ein bisschen viel. Das jetzt, es hat vielleicht ein, zwei Sachen weniger, aber vielleicht. Ich bin im Fall total neidisch auf die Mutter in Santorin. Sie sagen immer Santorin, ich sage Santorini, aber wirklich. Mutter tut ja in Santorini töpfern.
Ja.
Ich bin ein bisschen neidisch auf die.
Ja.
Ich möchte auch die in Santorini töpfern.
Die Abzweigung hat die einfach genommen. Und die hat nämlich einfach irgendwo in dieser, glaube ich, in dieser Krise, wo ihr Sohn ist gestorben, hat doch die so einen therapeutischen Töpferkurs gemacht.
Ja.
Und dann hast du dich einfach dort abgedüstet auf Santorini und hat dort auf den Töpfern hauptberuflich.
Ja.
Ja, das ist wirklich cool, geil, ja, finde ich auch.
Die ist ja auch noch jung. Ja. Aber jetzt merke ich, dass ich bin so doof, ich muss nicht erstaunt sein, dass alle so jung sind. Die Chrissy hat ja, also ihr Sohn, der Corby, ich meine, nicht mehr heisst irgendwie Baldrian.
Was hast du vorher gesagt? Der Torkel.
Torkel oder Baldrian? Also, der Baldrian. Nein, nicht der Baldrian, der Corby. Ich muss jetzt mal lesen. Der Corby ist ja der Sohn von der Chrissy, also von der einen Zwillingsschwester. Und die hat eben den Corby
über. Und eventuell vom Lukas.
Vom Lukas, eventuell.
Eventuell, ja.
Lukas übrigens, guter Mann.
Genau, ja,
gut.
Kann man sagen.
Schreiner, super, guter tipptopp.
Mann. Ja. Tüchtig, treu.
Ja, und nett und bleibt ruhig. Ja. Und, nein, der ist super.
Ja, der ist cool.
Und die hat eben, also Chrissy hat den Corby, den Baldrian, bekommen, als sie 16 war. Das sagt man, das steht mal irgendwo. Also ist Chrissy auch erst 32, ist ja logisch.
Ja.
Und dann folglich. Folglich ist die Mutter auch irgendetwas zwischen 50 und 60.
Ja.
Die ist noch sehr jung.
Ja.
Also die Santorini-Mutter. Da überlege ich mir doch gerade, es ist noch nicht zu spät.
Es ist nicht zu spät. Also ich muss wirklich sagen, das ist eben vielleicht auch, also ich liebe ja das. Das finde ich immer ein sehr spannendes Thema, auch jetzt, seit ich wieder im Emmental lebe und wieder andere Lebensentwürfe sehe. Das ist etwas interessant.
Flucht.
Mehr brennend. Ja, so einfach, wie entscheidet man sich das Leben?
Ja.
Und ich habe kürzlich eine Diskussion geführt über eine Person in meinem Umfeld, die seit ich den kenne, immer wieder so in Zeitspannen von 5-6 Jahren eine totale Veränderung durchzieht. Also zum Teil sogar mit neuer Ausbildung, neue Hobbys, total neuer Look, irgendwie was auch immer, und zwar so radikal. Und man war immer auch so ein bisschen leicht irritiert gewesen. Und jetzt, und das haben wir eben auch so besprochen, dass das eigentlich eben auch huere geil ist. Eben so wie die, Helene da gemacht hat, einfach nach die Abzweigung nehmen, sobald einem etwas Geld dünkt. Macht man das einfach?
Ja.
Und wir reden ja viel über solche Sachen, aber es ist so schwierig, das umzusetzen.
Also, ich habe gesagt, oder ich habe ja, ich bin ein bisschen neidisch auf die Helene, weil ich traue mich ja nicht auf Santorini zu töpfern, obwohl, wieso
eigentlich nicht, gell?
Ja.
Vielleicht also kann ich vielleicht hier noch einen Schlenker machen, wenn wir schon so in diesem Kreativbereich sind. Zu dem Atelier, das ich jetzt miete für ein halbes Jahr und wo wir dann werden, ab dem Sommer, zwischen Sommer und Winter, mal vielleicht einen Podcast in einem Showfenster
aufnehmen. Live-Podcast, ja. Oder?
Genau.
Das ist sehr cool.
Also
wenn irgendjemand in Langnau an einem Schaufenster vorbeiläuft,
genau.
Mit uns drin. Ja.
Wir werden dir das sicher noch bekannt geben und müssen dann vielleicht auch den Verkehr noch regeln.
Ja.
Weil dann einfach der grosse Ansturm kommt, der uns sehen beim Reden.
Und das ist was? Ab dem Sommer?
Genau, ab dem 1. Juli bin ich dann dort. Das sind eigentlich zwei Schaufenster mit ein bisschen Raum hinten dran, wo man einfach sein und schreiben und reden und nicht viel anders machen. Es hat nicht so wahnsinnig viel Platz. Man kann ausstellen. Und das ist vielleicht für mich so ein bisschen wie eine kleine Vorahnung, wie das es wäre, wenn man eben mal etwas verändern würde im Leben.
Ja.
Versuche ich das mal. Wie heisst das Buch von Virginia Woolf? Ein Zimmer für mich allein.
Ja.
Genau.
Ja,
es geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja. Das sind ja übrigens immer meine Lieblingsbücher, wenn Frauen, eigentlich, egal welchen Alters, gehen die irgendwo anders stehen. Das sind immer meine Lieblinge. Oh. Jetzt muss ich noch zwei Sachen sagen. Also ich muss etwas dringlich sagen. Von mir, also zwischen Miriam und mir, steht eine Packung Milch. Und auf dieser Milchpackung hat es eine Kuh und die starrt mich im Fall an, seit wir den Podcast angefangen haben. Könntest du bitte...
Hey, vor allem die Kuh... Die Kuh hat so einen Mona Lisa-Blick.
Ja,
also auch wenn du drehst, sie schaut sie immer an.
Ja. Das irritiert mich total.
Wir tun sie da in ihren Sack.
Haben wir noch schnell über das Cover reden?
Ja.
Also ja, es gibt nicht so viel zu reden, aber das finde ich jetzt ausnehmend schön.
Ja, und was
gelungen.
Mich im Fall mega überzeugt an diesem Cover, das wollte ich auch noch sagen, nämlich, ist, dass es nicht gleich ist wie das Cover von ihrem ersten Buch. Also, dass man das Gefühl hat, es hat sich mal jemand wie etwas ein bisschen Freiheit genommen, einfach passend zum nächsten Buch etwas anderes zu gestalten. Das finde ich jetzt im Fall gerade mega schön.
Es ist ganz anders. Also, damals sieht man wirklich ein Moor mit... Ja. Mit, also vielleicht sogar Wasserfarben gemalt. Ja. Oder,
und das Einzige, was so ein bisschen klare Konturen hat, ist das Nussschalenbötchen drinnen und vielleicht noch ein bisschen Vögel. Aber das, ich finde,
das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, es geht aber fast ein bisschen unter dort.
Ja.
Also das Schiff geht nicht unter, aber es geht so ein bisschen unter im Bild. Es ist wirklich ein mega schönes Bild.
Ja.
Finde ich auch. Bravo.
Ja, du.
Bravo Piper, bravo Nicole Wellemin und bravo Favoritbüro München. Wo
das, aha, danke, jetzt wollte ich gerade nachschauen. München, schau. Ah, sie wohnt natürlich in Bayern, sehe ich da richtig? Sie wohnt in der Nähe von München.
Mhm. Ja.
Cool.
Hey, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, wir haben total zusammenhangslos das Buch besprochen, aber ich glaube...
Wir haben es durch, oder? Wir haben ja, wenn wir eben gerade bei München sind, ja, ich erzähle es jetzt gleich, weißt du, wegen den Buchtipps.
Ah ja, unbedingt.
Ich habe angefangen, ein Buch von Takis Würger für Polina und es ist von den hiesigen Feuilleton-Menschen verrissen worden, aufs Strübste. Und ich finde es wunderschön. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist der Takis Würger unter anderem für die Süddeutsche tätig in München. Mhm. Darum bin ich jetzt da gerade drauf gekommen. Und die Trilogie, die in Bristol spielt, habe ich vorher googeln und finde sie nicht. Es kommt irgendeine andere Bristol-Trilogie, aber die ist es nicht. Vielleicht müsstest du sagen.
Ich habe jetzt auch noch heute schnell genau meins gesucht. Wirklich eine Entdeckung, was vielleicht ein bisschen naiv ist, weil wahrscheinlich ganz viele Leute die Frau schon kennen.
Okay.
Die Irmgard Coyne. Hast du mal etwas schon von ihr gelesen?
Nein.
Die Irmgard Coyne ist eine Autorin, also die lebt nicht mehr, die hat in den 30er Jahren hat die so vor allem Bücher rausgegeben. Und ich bin dem zufällig begegnet, weil das so wahnsinnig schön aufgelegt war im Buchladen. Und das Buch heisst «Das kunstseidene Mädchen». Und hey, wirklich, ich bin einfach sprachlos gewesen. Also die Irmgard Coyne schreibt das Buch in einer Sprache so wie, ich sage jetzt, es ist eben eigentlich ein bisschen falsch, weil die Doris, die dort die Protagonistin ist, nicht blöd, überhaupt nicht, ist recht gewieft, aber sie ist ein bisschen ungebildet. Mhm. Und das Buch ist eigentlich wie, sie schreibt ein Buch, also wie ein Tagebuch, wo sie so wie einen Film erzählen will. Und es ist halt in einer sehr naiven Sprache geschrieben, also weil sie eben wirklich, sie hat keine Schulbildung oder ja, ganz wenig Schulbildung. Ja. Und es ist so, am Anfang so irritierend zum Lesen, weil es ja falsche Ausdrücke sind, also sie tut Sachen zum Teil falsch aussprechen, wie das halt die Leute manchmal machen, die die Wörter nicht so genau kennen. Hey, und es reisst einem so rein. Und ich finde es auch so mutig, ein Buch von A bis Z in einer eigentlich mega, so fast falsche Sprache. Sie schreibt auch viel ohne Komma und sie erklärt auch, warum dass sie das macht. Es ist so wahnsinnig originell. Und
das ist nicht nervig.
Am Anfang ist man wirklich, man ist irritiert am Anfang und man schaut dann irgendwie so hinterher, ob es irgendwann aufhört. Mhm. Aber es ist bis zum Schluss stehen her durchgezogen und die Geschichte ist so gut. Also es geht einfach wirklich um eine junge Frau, die einfach kein Geld hat und nachher in Berlin, sie will immer ein Glanz werden. Also sie will wirklich berühmt werden und sie versucht es mit allen Mitteln, aber vor allem einfach über Männer, versucht sie zu Geld zu kommen. Es ist extrem traurig auch und eben aber auch mega lustig. Und die Irmgard Coyne, also ich wollte mal noch ein bisschen mehr über sie lesen, die scheint auch wirklich sehr ein bewegtes Leben zu haben. Sie ist dann am Schluss im Alkohol verfallen und gestorben. Aber eine sehr originelle Frau und ich kann es nur empfehlen. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass auch die anderen Bücher von ihr, die anfänglichen, die später nach ihrer Alkoholsucht nicht mehr so, aber die sind wirklich super. Irmgard Coyne.
Da kommt mir etwas anderes in den Sinn. Ich habe noch ein Buch gelesen, das heisst «Die Ex-Frau». Und das ist eben aus «Ex-Wife». Und das ist eben rausgekommen, schon vor 100 Jahren. «Ex-Wife» Ursula Parrott. Und es spielt in New York von den 1920er Jahren. Und es ist heute zum Teil ein bisschen befremdlich zum Lesen, weil, ja, sie ist zuerst halt eine verheiratete Frau und wie es halt darum geht, dass sie ihren Mann Nacht auf den Tisch stellt und der Mann macht alles. Aber nachher verlässt sie eben den Mann und zuerst ist es auch schlimm und nachher ja, dass sie sich wie so emanzipieren, die Ex-Wife. Und da steht «Sex and the City meets the Great Gatsby». Das vergessene Meisterwerk aus den 1920ern von Ursula Parrott. Und das ist im Fall total spannend zum Lesen. Es ist wirklich ein bisschen irritierend manchmal, wie sich die Frauen bewegen und was die Frauen denken, aber es ist super.
Es ist vielleicht, also ja, es spielt sehr in einer ähnlichen Zeit wie das andere. Anders ist halt Berlin der 30er Jahre, ist aber auch mega interessant. Und ich muss also sagen, das will ich auch lesen.
Ja, das kann ich dir, das tue ich dir gerne.
Ja.
Geht.
Sehr, sehr gerne.
Und übrigens ist mir jetzt auch in Sinn gekommen, wie der Schriftsteller heisst vom anderen, von dem Bristol-Buch, und das ist wahrscheinlich auch, das kennen wahrscheinlich viele, der heisst Jeffrey Archer. Und es geht, also ich habe eben erst angefangen, ich habe müssen aufhören wegen dem Echo der Mure. Also es geht um einen Bub in Bristol und halt auch irgendwie von 100, irgendwann im letzten Jahrhundert. Und der kann so gut singen und dann kommt er ein Stipendium über für eine Schule, wo er singen tut, mal sicher vor 100 Jahren. Ja, also weiter bin ich noch nicht, aber es ist wahnsinnig spannend.
Ja, also Vielleicht können wir uns hier mal schnell gerade on record überlegen, wenn es mir das nächste Mal podcasten, weil ich bin eben auch so in einem Buch inne und weiss gar nicht, ob wir eigentlich vor unserer Live-Show am 14. Mai im Orel Füssli unbedingt vorbeikommen. Das wird grossartig. Mhm. Mit der Vera Bommer, jetzt kann ich sogar den Namen mal richtig sagen, ob wir noch mal Folge machen wollen oder ob wir uns einfach mal anderen Sachen ein bisschen widmen bis dann. Und mit ganz vielen Buchtipps auf unserem Blog wieder vorkommen.
Ja, mir ist... ja, aber wir können natürlich auch nach dem 14. Mai weiter podcasten. Ja. Wir haben um noch einige Bücher, die man lesen müsste. Aber bis im Sommer geht es dann noch eine Weile.
Genau. Aber wir könnten ja vielleicht jetzt hier sagen, sehr wahrscheinlich... Sorry, ich habe so eine verstopfte Nase, es tut mir leid. Sehr wahrscheinlich sehen wir uns alle am 14. Mai. Und ja, wenn wir Lust haben, machen wir vorher noch eine Folge. Aber vielleicht kann man jetzt auch einfach ein bisschen mehr auf unserem Blog lesen in dieser Zeit.
Ja.
Was wir so konsumieren.
Rocket.space.
Genau. So, also. Ich muss mal gerade nass schnitzen.
Ich muss ein Glas Wasser trinken. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet.
Nee, es ist, auch, schon also ist hier innen auch wirklich recht heiß, denke ich.
Ja.
Gell?
Ja.
Also.
Also gut.
Eine gute Zeit.
Dann gehe ich jetzt Opatzen machen.
Super. Und
dir ja,
einen guten.
Eine gute Zeit euch allen. Danke.
Tschüss.
Ciao.